Weisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er schon mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Huck Verdi sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad, Iran, Haiti, Libyen, Somalia und Jemen. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Zu Beginn der Sitzung wird der CDU-Politiker Otte als neuer Wehrbeauftragter des Bundestags vereidigt. Eine Mehrheit in Deutschland ist nach einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Die NATO berät ab heute wieder darüber, wie sie ihre militärischen Fähigkeiten verbessern kann. Mit Verweis auf eine Bedrohung durch Russland soll etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen aufgerüstet werden. Um das Vorhaben insgesamt sicher zu erreichen, sollen die NATO-Mitgliedstaaten nationale Planungsziele erfüllen. Wie die im Einzelnen aussehen, ist noch nicht bekannt. Für Deutschland gehen Militärs davon aus, dass eine hohe 5-stellige Zahl an neuen Soldatinnen und Soldaten rekrutiert werden und sehr viel mehr Geld in die Luftverteidigung gesteckt werden muss. Die Berliner CDU unterstützt Forderungen, die unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften zu erfassen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Botschan sagte in der RBB-Abendschau, eine Zeiterfassung müsse aber gut vorbereitet werden. Botschan reagierte damit auf Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nach einer Studie der Universität Göttingen leisten Berliner Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Hoffnung auf schnelle Ergebnisse macht der Botschan nicht.
Ich glaube, jeder Arbeitgeber ist aufgeschlossen gegenüber einer Arbeitszeiterfassung. Das ist sehr hilfreich für alle. Also ich wäre auch dafür, dass wir das machen. Dafür brauchen wir Voraussetzungen, die müssen wir natürlich schaffen. Und darüber werden wir auch reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Jahr braucht, Vorbereitungszeit. Aber da würde ich nochmal Rücksprache mit der Senatsverwaltung halten. Aber ein Jahr würde ich dem schon noch geben.
Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Lars Botschan. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Gegner ist entweder Europameister Spanien oder Vizeweltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend 19:37 gegen Eisenach verloren. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Das ist eine ganz besondere Mission, die die deutsche Bundeswehr in diesen Tagen gestartet hat. 5000 deutsche Soldaten und Zivilisten sollen nach und nach in Litauen stationiert werden, im Rahmen der NATO-Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und was das für Litauen bedeutet, so viele deutsche Soldaten vor Ort zu haben, dazu gibt es ab heute ein Symposium, in dem es auch um künstlerische Positionen zu dieser Militarisierung geht. Das schauen wir uns gleich genauer an.
Hey lady, don't you remember? You was my lover, you was my friend. Hey sister, I know you remember. You left me alone, now you won't back in. Hey mama, don't you hear me? I can't be a sucker for your love. Hey girlfriend, understand it is what it is and it was what it was. And ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Well, ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things going my way. And what can I say? The clouds done rolled away. What can I say? Ain't no more rainy days. No, no. Tell you, when you left me, I thought I would never love again. Cause you had me all confused and twisted up inside. I thought it was something that I did. Oh, honey, you wouldn't want to know what was going on inside my head. Everything is fine, you're out of my mind. I'm learning to love myself instead. Ooh, and ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Yeah, and ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things.
Soul-Musik ganz ohne Schlagzeug. Allo Black mit Good Things hier auf Radio 3. Europa rüstet auf in diesen Jahren. Auch hier in Deutschland wird viel über Sondervermögen gesprochen. Es wird mehr für Rüstung ausgegeben. Aber die Auswirkungen sind für die meisten von uns hier nicht wirklich spürbar. Das ist in Litauen anders. Da werden in Zukunft deutsche Soldaten ziemlich präsent sein.
Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen.
Dieses Versprechen gab Kanzler Friedrich Merz vorletzte Woche bei seinem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Anlass des Besuchs war der Aufstellungsappell der Panzerbrigade 45 in Litauen. Ab dem Jahr 2027 sollen 5000 Soldatinnen und Soldaten permanent in Litauen stationiert sein. Nie zuvor waren so viele Bundeswehrangehörige dauerhaft im Ausland eingesetzt. Das Bundesverteidigungsministerium bezeichnet die Brigade als eines der ambitioniertesten Vorhaben der Bundeswehrgeschichte. Grund für die starke Präsenz in Litauen ist die Lage des Landes. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Sorge groß, dass es auch hier irgendwann zu einem Angriff kommen könnte. Mit der Litauen-Brigade will Deutschland Bündnissolidarität zeigen und dazu beitragen, dass die Ostflanke der NATO gesichert ist. Die Kosten für Personal, Infrastruktur und militärische Ausrüstung der Brigade werden auf 11 Milliarden Euro geschätzt. Wie die Kosten zwischen Deutschland und Litauen aufgeteilt werden sollen, ist noch unklar.
Ja, eines der ambitioniertesten Bundeswehrprojekte der Geschichte in Litauen. Und was das für Litauen bedeutet, was das für die Menschen dort bedeutet, wenn plötzlich so viele deutsche Soldaten im Land sind, was das für die Kulturwelt bedeutet, damit beschäftigt sich das Goethe-Museum in Vilnius zusammen mit dem Contemporary Art Center in Vilnius und mit der Akademie der Künste in Berlin hat das Goethe-Institut eine Veranstaltungsreihe dazu organisiert und die beginnt heute mit einem Symposium in der Akademie der Künste in Berlin. Das Symposium heißt Aspekte der Anwesenheit und darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des Goethe-Instituts in Litauen, Anna-Maria Strauß, die jetzt gerade in Berlin ist. Guten Morgen, Frau Strauß.
Guten Morgen, Herr Mayo. Vielen Dank für die Einladung.
Heute, vor genau drei Wochen, hat die Stationierung dieser deutschen Bundeswehrbrigade in Vilnius begonnen. Das war so ein feierlicher Akt, wir haben es gerade gehört. Friedrich Merz war auch mit dabei. Sie waren auch mit dabei. Können Sie uns das beschreiben? Was war das für ein Moment? Was war das für eine Stimmung?
Das war interessant. Ich war auch mit dabei am Kathedralenplatz, wirklich ganz zentral in Vilnius. Die Stimmung war feierlich, würde ich sagen. Gut, es waren viele Leute gekommen. Das Wetter hat nur halb mitgespielt. Es gab einen großen Regenschauer zwischendurch, aber die Leute sind geblieben. Kaum jemand ist gegangen. Also es war schon eine beeindruckende Veranstaltung. Auch für mich. Man hat gemerkt, das ist irgendwie ein historischer Moment und einer, den, glaube ich, viele Leute dort so wahrgenommen haben.
Schon mit vielen Bürgerinnen und Bürgern aus dem normalen Leben oder waren das vor allem irgendwie Prominente oder Politiker, Politikerinnen, die da waren?
Beides. Aber es waren auch um den Kathedralenplatz rum, waren sehr viele einfach normale Bürgerinnen und Bürger, die sich das angeschaut haben und interessanterweise auch gar nicht groß gesichert.
Vielleicht können Sie einen Satz dazu sagen. Wir haben es gerade gehört. Litauen ist natürlich in einer besonderen Region zwischen Russland und Westeuropa eingeklemmt. Was bedeutet das für das Land in den letzten Jahren seit dem Krieg gegen die Ukraine oder vielleicht auch vorher? Wie würden Sie das beschreiben?
Also einerseits, glaube ich, ist es wichtig zu betonen, dass sich Litauen natürlich als ganz zugehörig zu Westeuropa versteht. Diese Bedrohungslage ist aber natürlich in Litauen einfach viel präsenter. Und für die Leute dort ist das viel mehr Teil ihres Alltags. Man darf sich das nicht als Gesellschaft in Aufruhr vorstellen, sondern da geht das Alltagsleben auch weiter. Aber man trägt natürlich diese Angst irgendwie als Stein im Magen mit sich rum. Und das wirkt sich natürlich auch durchaus auf die Leute aus, auch auf die Kulturschaffenden durchaus, dass es eben viel mehr Andrang zu zum Beispiel einer großen Organisation für Zivilverteidigung gibt. Ja, dass die Leute Kurse belegen, dass die Leute eine App haben, wie man in den ersten 72 Stunden im Katastrophenfall autark sein kann. Mhm. Es gibt einfach ganz alltäglich eingebettete Mechanismen der Vorbereitung, sag ich mal.
Und Sie haben ja auch Programmpunkte dazu, wie eben gerade sich die Kulturwelt sich damit beschäftigt. Darüber möchte ich gleich sprechen, aber erst nochmal, um sich das vorstellen zu können, also wenn da jetzt 5000 deutsche Soldaten, Zivilisten dann in 3 Jahren da sein werden und in 2 Jahren, was wird es für eine Auswirkung haben? Wie sichtbar werden die sein? Werden die einen Einfluss haben auf das Leben in Vilnius, in Litauen?
Das wird sich zeigen. Jetzt ist es schon sichtbar. Die Brigade wurde auch sehr positiv aufgenommen, begrüßt. Auch man hat es in den sozialen Medien gelesen, auch gerade nach diesem Aufstellungsappell ganz viel Dankbarkeit, die der Brigade unter den Soldatinnen und Soldaten entgegengebracht wird. Und die Menschen kommen ja teilweise auch mit Familien, die werden in Vilnius und in Kaunas auch wohnen, aber durchaus eben auch in den Infrastrukturen, die neu gebaut werden. Auch für Litauen ist das das größte militärische Infrastrukturprojekt seiner Geschichte. Mhm. Es werden Kasernen gebaut in einem, vor allen Dingen der Hauptort, wo die Brigade stationiert sein wird, ist in einem Waldstück, der auch eine recht besondere Geschichte hat. Darauf kann ich vielleicht nachher noch eingehen.
Und all das greifen Sie eben auf, was das bedeutet für Litauen, in mehreren Veranstaltungen und auch mit künstlerischen Perspektiven. Im Herbst soll es eine Ausstellung geben in Vilnius. Das ist jetzt noch eine Weile hin, aber was für Perspektiven kann man denn da ungefähr erwarten? Also inwiefern befasst sich die Kunst in Litauen mit der Militarisierung?
Unser Projekt Aspekte der Anwesenheit, das wir eben mit dem Contemporary Arts Center Vilnius und der Akademie der Künste machen, das entfaltet sich in diesen drei Stationen. Das Symposium, was heute beginnt und morgen stattfindet hier in der Akademie der Künste, eine Ausstellung im Contemporary Arts Center in Vilnius im Oktober, eine internationale Ausstellung. Da wird es um unterschiedliche Themen, die eben mit dieser Aufrüstung, die wir erleben, einhergehen, werden da verhandelt werden. Die künstlerischen Positionen, es wird Auftragsarbeiten geben, die vor allen Dingen auch verbunden sind mit Recherchereisen, künstlerischen Recherchereisen, die wir organisieren. Und es wird aber auch Arbeiten geben, die sich sowieso schon damit befassen. Mhm. Ja, mit der Frage von militärischer Infrastruktur, wie sich das auf die Zivilgesellschaft auswirkt. Mhm. Auch dieser ganze Komplex von Desinformation, militärischen Technologien, das wird sicherlich alles eine Rolle spielen. Aber durchaus auch so Fragen wie kollektive Traumata. Wie reagieren eigentlich unterschiedliche Gesellschaften auf die Militarisierung vor dem Hintergrund ihrer eigenen historischen Erfahrungen?
Das heißt, das sind schon auch kritische Positionen. Sie haben vorhin gesagt, dass es eigentlich in Litauen vor allem positiv aufgenommen wird, dass da jetzt eben Deutschland so präsent ist mit Soldaten. Was, haben Sie ein konkretes Beispiel zu einer künstlerischen
Position? Uns, ein konkretes Beispiel kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, aber uns geht es ganz stark darum zu sagen, wir möchten künstlerische Perspektiven auf das Thema ermöglichen. Und ob diese dann kritisch sein werden oder womit genau die sich auseinandersetzen, das ist natürlich den Künstlerinnen und Künstlern freigestellt. Aber wir finden es wichtig, die Künstlerinnen eben auch als besonderes, sag ich mal, Sensorium für Gesellschaften auch dazu zu befragen, zu diesen großen Umbrüchen, mit denen wir ja nun alle umgehen müssen.
Die Ausstellung wird dann im Herbst in Vilnius stattfinden und heute eben startet dieses Symposium in Berlin in der Akademie der Künste 2 Tage lang. Geht es da auch um künstlerische Perspektiven oder was werden Sie da verhandeln?
Richtig, es geht auch um künstlerische Perspektiven, durchaus auch wissenschaftliche Perspektiven. Wir haben ein sehr reichhaltiges Programm von Gesprächen, auch Filmen, auch Musik. Die Eröffnungsrede hält der große litauische Dichter Tomas Venclova, der immer wieder auch für den Nobelpreis für Literatur gehandelt wurde und der wirklich eine sehr lange Zeit überblickt und er wird über den russischen Imperialismus sprechen, historisch, aber auch heute gegenwärtig und auch wie wir darauf reagieren können. Es gibt unterschiedliche künstlerische Positionen, zum Beispiel auch von Tobias Siloni, einem Fotografen, der auf unsere Einladung in Litauen war und sich in den Grenzregionen auseinandergesetzt hat mit der Situation der Leute vor Ort, auch dort mit dem Militärpfarrer gesprochen hat, aber auch mit einer NGO, die mit Geflüchteten an der belarussisch-litauischen Grenze arbeitet. Oder eine ganz interessante Position, Maito Bui wird bei einem Panel dabei sein, eine interdisziplinäre Künstlerin, die sich mit zivilen und militärischen Technologien auseinandersetzt, die wir auch als Goethe-Institut nach Litauen eingeladen hatten, die dort an der Ostseeküste zum Beispiel ein Gespräch mit der litauischen Marine geführt hat und sich auseinandersetzt mit dieser Frage von Minen. Ja? Und diese Gleichzeitigkeit zu sagen, in der Ostsee werden Aktionen durchgeführt, um Minen zu kartografieren oder teilweise auch eben einfach noch die Überbleibsel aus den beiden Weltkriegen, die in der Ostsee liegen, unschädlich zu machen. Und gleichzeitig wird in Litauen darüber gesprochen, inwiefern man Minen eben auch wieder zur Grenzsicherung einsetzt. Litauen hat gerade beschlossen, aus dem Ottawa-Übereinkommen zur Ächtung von Antipersonenminen auszutreten, um sich diese Option zur Grenzsicherung eben offen zu halten. Ja. Und da sind so viele Komplexitäten und Widersprüche, die wollen wir einfach beleuchten.
Ja, so viele Aspekte, über die man da nachdenken kann und auch viele Perspektiven, die man sonst vielleicht nicht so hat, wenn man so in den Medien quasi über die Militarisierung spricht. Letzte Frage, ist es offen für alle? Können wir da alle hinkommen oder ist es ein geschlossenes Programm?
Auf jeden Fall. Das Symposium heute fängt um 17.30 Uhr an, ist offen für alle. Es ist auch nicht nur eine Einladung zuzuhören, sondern wirklich auch eine Einladung ins Gespräch zu kommen. Also alle Menschen, die heute und morgen dabei sind und sich die Panels anhören, die sind auch wirklich herzlich eingeladen, ins Gespräch zu gehen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Es wird überall Raum geben, auch die eigenen Gedanken und Fragen einzubringen.
Das sagt Anna-Maria Strauß, die Leiterin des Goethe-Instituts Litauen, die eben dieses zweitägige Symposium mit initialisiert hat, findet heute statt in der Akademie der Künste ab 17.30 Uhr, heute und morgen. Und ja, Sie können alle mit dabei sein. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei Radio 3.
Herzlichen Dank, Herr May.
A Little Jazz Tune, ein kleiner Jazz-Song, so heißt dieser Song und so klingt er auch, ist aber jetzt nicht unbedingt eine typische Besetzung für Jazz, weil hier spielen Klavier, Cello und Violine zusammen. Ist eher so ein Klassik-Trio eigentlich, aber genau dafür wird auch Iiro Rantala seit Jahren gefeiert, der finnische Musiker, der diese Musik hier macht, für seine Grenzerkundung zwischen Klassik und Jazz. Das war sein kleiner Jazz-Tune hier auf Radio 3. Und das hier ist Gitarrenmusik. Die Gitarre des amerikanischen Soul-Singer-Songwriters Alan Stone. I know that I wasn't right.
I know that I wasn't right. And I know that I wasn't right.
Radio 3. Kultur kompakt.
Anne Spohr hat die Kulturmeldung heute Morgen und wir schauen nach Paris. Da haben Aktivisten am Montag ja die Wachsfigur von Präsident Macron entführt und nach Zwischenstopps vor der russischen Botschaft und einer Konzernzentrale bei der Polizei ist der Wachs Macron jetzt wieder wohlbehalten im Museum.
Der Museumsdirektor des Musée Grévin in Paris ist offenbar nachts alarmiert worden, weil der Wachs Macron herrenlos vor der Zentrale des Stromkonzerns ÖDF herumgestanden habe. Das berichtet das Magazin Paris Match. Polizeibeamte hätten die Macron-Figur dann mit auf die Wache genommen und Mitarbeiter des Museums wurden herzitiert. Die haben dann überprüft, ob der Wachs Macron seinen Ausflug aus dem Museum unbeschadet überstanden hat. Und das hat er wohl. Die Aktivisten hatten ihn eingehüllt und pfleglich behandelt. Und jetzt wurde er wieder hinter seinen Schreibtisch gestellt, wo er hingehört. Das Ganze geschah aus Protest gegen Frankreichs Gas- und Düngemittelimporte aus Russland. Greenpeace-Aktivisten hatten die Wachsfigur aus dem Museum weggeschafft am Montag und vor die russische Botschaft gestellt. Es sei darum gegangen, Macrons widersprüchliche Politik anzuprangern, die einerseits die Ukraine unterstütze, andererseits aber am Handel mit Russland festhalte. So hieß es von Seiten Greenpeace.
Zeichen gesetzt, ohne Schaden anzurichten. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, man muss jetzt, also es wird jetzt vermutet, da dem Macron offensichtlich nichts passiert ist, dass die dann auf eine Anzeige verzichten.
In Leipzig kann man in Zukunft Johann Sebastian Bach als Avatar erleben und mit ihm ins Gespräch gehen.
Ja, beziehungsweise ein Gesprächskonzert mit ihm erleben. Im Sommersaal des Bach-Museums sind regelmäßig computergenerierte Aufführungen geplant und das ab dem 13. Juni, also dauert nicht mehr lange. Mit sogenannten Augmented Reality Brillen können Gäste dann in eine sogenannte Zwischenwelt eintauchen und sehen, wie der Bach-Avatar eigene Werke am Cembalo spielt oder im Raum rumläuft und aus seinem Leben erzählt. Das Ganze nennt sich dann Johann Sebastian Bach Live in Concert. Und Premiere hat es beim Bachfest in Leipzig. Im Sommersaal soll Bach auch wirklich mal musiziert haben. Und auch die Texte, die dann der Avatar so loslässt, die basieren auf historischen Fakten und Zitaten des Thomaskantors. Und der Bach-Avatar soll nicht nur reden, sondern es heißt, er wird den Gästen auch tief in die Augen schauen. Zumindest scheine es so. Der virtuelle Bach spricht dann thüringischen Dialekt mit sächsischer Färbung, wie er es auch im echten Leben getan haben soll. Der Bach-Avatar soll später dann auch in die Welt reisen. Es geht dann nach Paraguay oder Kuala Lumpur und in New York soll er auch dann zu sehen sein.
Und du hast einen Tipp, der Musik und Kunst zusammenführt. Im Martin-Gropius-Bau, da gibt es die Ausstellung Yoko Ono, Music of the Mind.
Yoko Ono, klar, Konzept- und Performance-Künstlerin, Musikerin, Filmemacherin und auf jeden Fall auch die Frau von John Lennon gewesen. Music of the Mind, Musik des Geistes, heißt die Werkschau über sie. Präsentiert sind Arbeiten aus 70 Jahren und die zeichnen die Entwicklung von Yoko Onos innovativen, multidisziplinären Werk nach und auch dessen Einfluss bis heute. Unter den 200 Werken befinden sich Partituren, Filme, Musik, Fotos und vor allem Yoko Onos Frühwerk, also zum Beispiel die Installation Wish Tree for Berlin, die stammt aus dem Jahr 1966, mit gepflanzten jungen Bäumen, an die Besucher ihre Friedenswünsche hängen können. In einem Video sind Yoko Onos und John Lennons berühmte Bad Ends for Peace zu sehen, als die beiden, die Älteren unter uns erinnern sich, in weißen Pyjamas in einem großen weißbezogenen Bett Journalisten präsentiert haben. Also es gibt viel zu sehen und zu erleben im Gropiusbau. Yoko Ono Music of the Mind, die interaktive Ausstellung, ist täglich zu sehen, außer am Dienstag. Also heute wäre eine Gelegenheit zwischen 12 und 19 Uhr. Karten kosten 15, ermäßigt 10 Euro.
Vielen Dank für diesen Tipp.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Dieses Seitenzupfinstrument, das man hier hört, das ist aus Bambusröhren gemacht und heißt Valiha. Das Instrument, als Nationalinstrument von Madagaskar. Und da kommt auch dieser Musiker her. Rajeri gehört hier auf Radio 3 um 7.41 Uhr. Jetzt in diesem Moment dürften Friedrich Merz und Donald Trump sich ziemlich nah sein, zumindest räumlich, denn Merz ist ja in die USA geflogen, um dort Trump zu besuchen. Und er nächtigt gerade in einem Luxus-Gästehaus direkt gegenüber vom Weißen Haus, im Blair-Haus. Und es ist was Besonderes. Das gilt als Zeichen von besonderem Respekt, denn das Blair-Haus, das ist recht luxuriös. Das hat einen voll ausgestatteten Beauty-Salon. Das hat 18 Angestellte. Hier kommen nicht alle Staatsgäste unter. Was diese Geste bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Stefan Lambi, der dieses Haus Blair von außen kennt. Und er sagt, es könnte womöglich sogar gefährlich sein. Guten Morgen, Herr Lambi.
Guten Morgen, Herr Mayo. Ich grüße Sie.
Erstmal, Sie waren schon öfter in Washington. Sie kennen dieses Haus zumindest von außen. Was ist das denn für ein Haus? Wie sieht das aus?
Von außen ziemlich unscheinbar. Das Besondere ist die Lage. Das ist schräg gegenüber vom Weißen Haus. Und man könnte, wenn man zum Staatsbesuch eingeladen ist, eigentlich zu Fuß rübergehen zum Weißen Haus. Das machen aber die Staatsgäste natürlich nicht. Die werden dann vorgefahren, damit es auch entsprechende Fernsehbilder gibt. Aber wie gesagt, es ist ein ziemlich unscheinbar, von außen unscheinbares Haus. Innen ist es allerdings äußerst luxuriös. Das ist aus dem 19. Jahrhundert und dient der amerikanischen Regierung seit etwa dem Zweiten Weltkrieg als Gästehaus. Und Friedrich Merz, wenn ich das richtig sehe, kann in der nächsten Nacht in einem Himmelbett schlafen. Mhm. Die von der Regierung in Berlin sind schrecklich stolz darauf, dass Merz im Blair-Haus schlafen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich anders ist, stolz oder froh zu sein, weil es hat auch eine Kehrseite. Mhm. Die amerikanische Regierung hat ihre Staatsgäste da nämlich unter besonderer Kontrolle. Ich habe mich mal mit der Außenpolitik von Richard Nixon beschäftigt und als Willy Brandt zum Antrittsbesuch kam, das war 1969, 70, Da wurde er, nach dem, was ich von Egon Bahr, der damals dabei war, gehört habe, abgehört. Und auch damals war das Verhältnis des deutschen Kanzlers und des amerikanischen Präsidenten, na, sagen wir mal, angespannt. Und Brandt hat im Blair-Haus schlecht über Nixon gesprochen. Und das kam dann dem Nixon auf den Tisch als Abhörprotokoll. Entsprechend schief lief dann auch die Begegnung zwischen dem deutschen Kanzler und dem amerikanischen Präsidenten damals. Mhm. Muss heute nicht auch so sein. Die Abhörpraktiken sind verfeinert worden. Ja. Aber völlig auszuschließen ist sowas ja nicht.
Genau, das ist die Gefahr, auf die Sie hingewiesen haben. Sie haben auf X darüber geschrieben. Und klar, das ist lange her, das war 1969, heute ist anders und Trump ist nicht Nixon. Man kann schon sagen, oder weil in diesem Blair-Haus, da übernachten ja sonst, also wie, zum Beispiel Scholz oder Merkel, die haben da nicht übernachtet, sondern Queen Elizabeth hat da übernachtet oder der Schah von Persien. Kann man denn sagen, ist das auch eine Ehre? Also zeugt das von besonderem Respekt zumindest nach außen oder wie muss man dieses Zeichen werten?
Also ich würde es nicht übertreiben. Als jetzt Keir Starmer da war und Emmanuel Macron vor wenigen Wochen, haben sie auch im Blair House übernachtet. Mhm. Allerdings als Volodymyr Zelensky bei seinem spektakulären Besuch da war, also aus dem Oval Office rausgeworfen wurde, durfte er nicht im Blair House übernachten. Also man kann es als Geste deuten, aber nochmal, es hat eine Schattenseite. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht so dicht am amerikanischen Präsidenten übernachtet, sondern ganz ordinär in einem Hotelzimmer, so wie das Olaf Scholz getan hat vor wenigen Jahren. Mhm. Aber ich glaube, man schläft da nicht schlecht. Das ist ein schönes Haus. Und wenn man sich an was aufrichten will, und so interpretiere ich das, dann taugt wahrscheinlich die Einladung ins Blair House dafür, ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken vor einem Besuch, der heikel genug ist.
Ja, genau. Ich glaube, wir alle suchen nach Möglichkeiten, wie man das, also gibt es Vorzeichen, ne? Was wird passieren, wenn die beiden sich treffen? Ist es vielleicht ein positives Vorzeichen? So wird es ja dann immer gelesen. Was würden Sie denn sagen? Also Sie sagen ja, das natürlich ist es heikel und viele sagen ja auch, das ist riskant, dass Merz jetzt gleich zu Trump hinfährt. Man weiß nie, wer da wie auseinandergenommen wird. Würden Sie sagen, das ist eine gute Idee, von Merz dahin zu fahren?
Ja, es ist nicht nur eine gute, sondern eine zwingende Idee. Also ein deutscher Bundeskanzler, der frisch im Amt ist, der amerikanische Präsident, der relativ frisch im Amt ist, auch wenn er schon mal Präsident war, sind sich, so viel ich weiß, noch nie persönlich begegnet. Also das ist zwingend notwendig und das transatlantische Verhältnis ist so belastet aktuell. Und die USA sind nach wie vor ein so wichtiger Partner, Handelspartner, aber auch vor allem Militärpartner in der NATO für Deutschland. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Der Mann muss dahin reisen und das tut er auch. Und ich glaube, er tut es auch gerne, weil das ist ja auch eine Anerkennung auf internationaler Bühne, die nicht größer sein könnte, wenn das Treffen denn gut läuft für Friedrich Merz. Aber es kann natürlich auch abgleiten und dann hat Friedrich Merz ein gewaltiges Problem für die nächsten Monate.
Sie kennen Friedrich Merz ja ein bisschen. Sie haben ihn mal ausführlich begleitet für eine Doku, die Sie über ihn gedreht haben. Würden Sie sagen, er ist gewappnet für ein Treffen mit Trump? Also wenn man das überhaupt sein kann. Aber wie würden Sie ihn einschätzen als Person, als Mann, der da Trump gegenüberstehen wird?
Ja, ich war mit Friedrich Merz mal im Sauerland wandern vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war im vergangenen November, als der Wahlkampf so richtig anlief und habe dann mit ihm auch dann über Donald Trump gesprochen. Und er sagte, er sei eigentlich ganz zuversichtlich, weil er, Friedrich Merz, ja beruflich Erfahrung in den USA hätte. Er hätte da für BlackRock gearbeitet, also diesen amerikanischen Rieseninvestor. Und das wäre wahrscheinlich ein Bindeglied zwischen der Welt von Trump und der Welt von Merz. Außerdem spielt Merz auch Golf. Also ich vermute, er wird so ein paar persönliche Berührungspunkte ansprechen, um gute Stimmung zu machen. Aber das wird am Ende natürlich nicht reichen, weil die handfesten Interessen und Interessensunterschiede so gewaltig sind aktuell, dass man mit ein bisschen guter Stimmung und Verweis auf eine amerikanische Zeit oder Golfspielen vielleicht als Opening reichen, aber dann wird es ans Eingemachte gehen. Ich habe mir mal das Presseprogramm angeschaut, was da jetzt ansteht. Also wie Trump sich diesen Tag vorstellt heute. Und ich war bei einigen Besuchen von deutschen Kanzlern, Kanzlerinnen in Washington dabei, im Weißen Haus. Und da gibt es nach der Begegnung immer eine Pressekonferenz im East Room. Das ist der größte Raum im Weißen Haus. Und dann kann man Fragen stellen und egal welche Frage. Aber das ist eine ganz reguläre Pressekonferenz. Das ist jetzt gar nicht vorgesehen, sondern es ist eine Pressebegegnung vorgesehen im Oval Office. Und wie sowas laufen kann, das haben wir jetzt ja ein paar Mal gesehen, unter anderem bei Zelensky. Das hat sich Trump auch für heute überlegt, eine Pressebegegnung. Und dann hat er natürlich den Ablauf total unter eigener Kontrolle. Also das ist schon vom Setting dieses Tages für Friedrich Merz nicht gerade günstig.
Wir sind gespannt. Der Journalist und Filmemacher Stefan Lambi, der sich nicht nur mit Friedrich Merz auskennt, sondern der in seinem letzten Buch ja auch sehr offen und schonungslos sich damit befasst hat, was Menschen in den USA dazu bewegt hat, Trump zu wählen. Und dennoch sprechen wir miteinander, so heißt das Buch, das wir auf hier auch Radio 3 schon ausführlich besprochen haben mit Herrn Lambi. Das Gespräch zu diesem Buch können Sie auch nachhören auf unserer Seite radio3.de. Und ich sag ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier mit uns, Herr Lambi.
Gerne. Vielen Dank, Herr Mayo. Tschüss.
Und gleich um kurz nach acht, da spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Götz Ali darüber, wie er das denn einschätzt. Wie groß ist das Risiko, auf das Merz sich da heute einlässt? Das ist unsere Frage des Tages. Hören wir um kurz nach acht hier auf Radio 3.
Will you search through the lonely earth for me? Climb through the briar and bramble. I'll be your treasure. I felt the touch of the kings and the breath of the wind. I knew the call of all the songbirds. They sang all the wrong words. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Swim through the briny sea for me, crawl along the ocean's floor. I'll be your treasure. I'm with the ghosts of the men who can never sing again. There's a place, follow me, where a love lost at sea is waiting for you, is waiting for you.
Die Vergangenheit und Zukunft zusammenbringen will. Und ich finde, sie klingt auch genauso. Einerseits nach ganz viel 60er-Jahres-Soul und Gospel und dann doch sehr bunt und leicht abgespaced. Gabriels heißt diese Band, kommen aus L.A. Love and Hate in Different Times heißt der Song. 7:55 Uhr haben wir es. Sie hören Radio 3. Und bis zu den Nachrichten habe ich hier noch eine Jazzsängerin, die einfach nicht mehr rauskommt aus diesem Gefühl des Verliebtseins, obwohl sie eigentlich gar nicht verliebt sein will. Samara Joy mit Can't Get Out of This Feeling.
Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing. And the thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out. This feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Thank you.
Sachsen tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Heute im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Hack Verdi sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Hack Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechend Kritik aus der USA entgegentreten. Die USA verbieten Menschen aus 12 Ländern künftig die Einreise. Die Anordnung von US-Präsident Trump gilt ab kommenden Montag. Sie betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan, Myanmar, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia und dem Jemen. Aus Washington Ralf Borchert.
Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages Otte will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte betonte, die Bundeswehr brauche mehr Personal, auch weil die Anforderungen der NATO in Deutschland